Und beim Schlusspfiff mussten wir dann herunter in die Garderoben gehen, nicht? Weil sie hatten Angst um uns und vielleicht war es gut und vielleicht war es nicht gut. Aber wir haben das genossen, nicht?
Ich habe mit Horst Eckel Bälle hin und her gekickt auf dem Platz. Und die haben halt erzählt von damals, ne? Und dann näherst du dich natürlich ganz schnell. Wenn Leute, die da selber auf dem Platz standen, die natürlich auch ihre ganz eigene Erzählung dessen haben, was da passiert ist und wie das passiert ist.
Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung. Mit Nils Stratmann.
Jetzt Deutschland am linken Flügel. Durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Tor!
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer Sonderfolge Mehr als ein Spiel. 70 Jahre das Wunder von Bern haben wir in diesem Jahr. Nicht nur eine Europameisterschaft im eigenen Land, sondern auch ein Jubiläum. Und dazu machen wir heute eine Sonderfolge. Und dafür haben wir zwei Gäste, die auf ihre Art ganz besonders nah an diesem Erlebnis dabei waren. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Das Wunder von Bern hat nicht nur Deutschland, sondern auch die beiden auf ihre Art sehr beeinflusst. So viel kann ich schon verraten. Ich freue mich, dass beide heute hier sind. Einer ist zugeschaltet aus Bern, aus der Schweiz. Hallo und herzlich willkommen, Heinz Minder.
Hallo, ich begrüße euch hier aus Bern, aus der Schweiz.
Und der andere sitzt hier beim Berliner Fußballverband direkt neben mir. Hallo, Luis Klamroth.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das wird spannend, glaube ich.
Ich habe es gerade schon gesagt, ihr wart beide auf eure Art ganz nah dran am Wunder von Bern und es hat euch auch persönlich beeinflusst. Bevor wir aber darüber sprechen wollen, stelle ich wie immer bei uns im Podcast als erste Frage und ich würde sagen, wir fangen an mit dir, Luis, weil wir schon festgestellt haben, dass wir vielleicht sogar schon mal gegeneinander gespielt haben, auf jeden Fall aber auch schon gemeinsam mit Freunden gespielt haben. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
Weil Fußball alle Dimensionen des Lebens, glaube ich, abdeckt. Emotionen von Freude, Liebe, Wut, manchmal Hass, manchmal Verlust, manchmal Trauer. In den allermeisten Fällen aber nur Positives, für mich zumindest. Außer, kann ich gleich noch erzählen, ich habe auch schon ein paar negative Erlebnisse auf dem Platz gehabt. Die meisten aber überwiegend positiv und das vereint so ein bisschen all das, was man im Leben auch erlebt. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Sport, der so ganze Gesellschaften zusammenbringen kann und uns alle so durchs Leben begleitet. Und für mich zumindest ist Fußball wahrscheinlich der Sport oder die Aktivität, wenn man so will, der mich und mein Leben bis heute extrem beeinflusst. Damit hat das Wunder von Bern natürlich auch zu tun.
Heinz, du warst ja bei im Grunde dem Spiel dabei, was wie kaum ein anderes für mehr als ein Spiel steht. Erzähl mal, wie war das?
Um genau mitzuteilen, wie es damals war, nicht? Ich bin jetzt von heute, wenn ich von heute spreche, ist das, ich bin circa 35 Jahre beim BSC Young Boys tätig. Und dazumal war ich 11 Jahre alt, als dieser Weltmeisterschaftsfinale in Bern stattfand. Das war für mich eine Riesenüberraschung, dass wir dort als Balljunge überhaupt hinkehren konnten. Umso mehr, als mein Vater hat dort anlässlich der Weltmeisterschaft die Schiedsrichter betreut, die im Wankdorfstadion die Spiele geleitet haben.
Das heißt, du warst wirklich ganz nah dran an diesem Wunder von Bern, als du 11 Jahre alt warst. Wie war das damals? Was war das für eine Atmosphäre?
Es war eine sehr große Atmosphäre. Erstens einmal, vom Wetter her war es schlecht, weil es geregnet hat nicht. Es war ziemlich nass. Dann die Zuschauerzahlen, die wir eigentlich im Wankdorfstadion bei Meisterschaftsspielen nicht gewohnt waren, ausgenommen eben an Weltmeisterschaften. Dann haben wir als Junge, wenn wir auf der Straße Fußball gespielt haben, das konnte man dort sehr gut noch, haben wir immer die berühmten Spieler waren wir nicht. Ich denke an Deutschland, Fritz Walter, bei den Ungarn, Puskás und so weiter. Das hat uns eigentlich geprägt. Aus diesem Grund kann ich noch heute genau erklären, wie diesen Final begonnen hat mit dem Einmarsch der Mannschaften, wo ich gesessen habe, weil hinter den Toren hat es Rasensitzplätze gegeben. Das ist ein Novum, das kennen wir heute gar nicht mehr. Und dann mussten wir uns setzen, damit die Zuschauer auf den Rasensitzplätzen nach vorne schon sehen konnten, nicht? Das war ein Erlebnis sondergleichen und das werde ich nie vergessen, nicht?
Welche Bedeutung hatte denn dieses Erlebnis? Ich meine, wir schauen natürlich als Deutsche da drauf und haben jetzt, Luis und ich sind noch nicht ganz so alt wie du. Wir haben wahrscheinlich vor allen Dingen die Heimweltmeisterschaft 2006 bei uns in Deutschland im Kopf, die uns auch ganz, ganz stark geprägt hat und die auch Deutschland stark geprägt und auf eine Art verändert hat. Welche Bedeutung hatte denn dieses Turnier auch insgesamt für die Schweiz?
Im Nachhinein kann man das schon beantworten, aber als elfjähriger Junge kannst du das nicht, das nimmst du nicht auf, nicht? Das ist nicht möglich, nicht? Aber für die Schweiz hat das sicher sehr viel gebracht. Im Umfeld, mit den Zuschauerzahlen, mit der ganzen Organisation und allem zusammen. Und aus diesem Grund hat Young Boys eigentlich auch ein neues Stadion gekriegt, weil die Vorgabe der UEFA war, dass Bern ein neues Stadion baut, damit sie die Weltmeisterschaften überhaupt bekommen haben.
Heinz, als Bayjunge, wem hast du denn die Daumen gedrückt damals im Finale?
Eigentlich keiner Mannschaft, das kannten wir doch nicht. Das war einfach Fußball, nicht für uns, nicht. Ich habe nicht gesagt, die Deutschen gewinnen oder die Ungarn gewinnen. Im Nachhinein muss ich sagen, von den vorhergehenden Resultaten waren die Ungarn eigentlich Favorit. Ich glaube, die haben jedes Länderspiel gewonnen. Ich meine, ich habe mal ein Spiel gesehen, England gegen Ungarn. Ich glaube, da war 5-6 für die Ungarn, nicht? Auf der Straße waren einfach Buben, die Fußball gespielt haben. Und jeder hat einen Namen, nicht?
Und Ungarn hat ja tatsächlich in der Vorrunde auch schon Deutschland geschlagen gehabt. Also eigentlich waren ja die Rollen für dieses Finale sehr, sehr klar verteilt. Und dann hat sich aber wirklich ein hochspannendes Spiel entwickelt. Wie war das für dich, da eben so nah dran zu sitzen und wie hast du dieses Spiel erlebt? Und vor allen Dingen dann natürlich auch die Tore, die gefallen sind.
Das war ganz komisch, weil nach circa, ich glaube, 9 oder 10 Minuten war 2-0 für Ungarn, nicht? Zweimal haben die aufs Tor geschossen und in der gleichen Ecke ist der Ball ins Tor gegangen. Und da war 2-0 für Ungarn und da hat man, also wir vielleicht nicht, aber die Zuschauer hatten schon zum Teil die Deutschen ein bisschen resigniert und dann ist es Gottlob anders gekommen, das ganze Spiel, nicht?
Und dann fiel das Tor für Deutschland und dann war irgendwann Schlusspfiff und was passierte dann?
Also beim 3-2 für Deutschland hat Rahn auf der rechten Seite, ich könnte das euch zeichnen, nicht, wie Rahn zum Tor gelaufen ist und den Ball in die genau gleiche Ecke geschossen hat, wie die Ungarn zum 2-0, nicht? Haargenau am gleichen Ort, nicht? Und später, als ich älter war, hat Bayern München zum Beispiel Robben gehabt. Der ist auch so hineingelaufen und der hat nicht die Ecke nicht so gut getroffen, das muss ich sagen.
Ja. Also Rahn hat quasi das Robbentor dann schon vorgemacht.
Ja.
Du hast es schon gesagt, du warst nicht wirklich Fan von einem Team, du hattest jetzt keinen Favoriten in diesem Spiel. Im letzten Jahr habe ich eine Bundesligamannschaft begleitet, zu der ich eigentlich keine große emotionale Bindung hatte. Und am Ende sind die jetzt aber Deutscher Meister geworden. Und ich stand im Stadion und dann kam die Hymne und mir sind die Tränen die Wangen runtergelaufen, weil ich einfach von den Emotionen um mich rum so ergriffen war. Wie war das für dich?
Es war folgendermaßen. Wir mussten immer, die Balljungen mussten immer 5 Minuten vor Schluss des Spiels, mussten wir zum Eingang, wo die Mannschaften hereingekommen sind aufs Spielfeld, mussten wir dorthin stehen. Weil wir hatten eine kleine Garderobe für uns Jungs. Das war die Heizung vom Stadion, nicht? Weil alles sonst besetzt war. Und der Größte von uns, der konnte dort bleiben, also bei den Becher, respektive Pokalübergabe, konnte dort bleiben, weil er der Größte war, konnte er den Schirm halten, weil es regnete, weil Jules Rimet war dort, glaube ich, FIFA-Präsident, der hat den Pokal überreicht und weil der Größte war, konnte er den Schirm halten, nicht? Verschiedene kleine Fotos und so, die noch zirkulieren, ist dieser Walter Ballmann ist immer als Schirmträger bekannt gewesen und auf den Fotos abgebildet.
Das, aber du hast den Schlusspfiff schon noch mitbekommen oder musst du dir runter in die Katakomben?
Nein, wir konnten dort warten und beim Schlusspfiff mussten wir dann herunter in die Garderoben gehen, nicht? Weil sie hatten Angst um uns und vielleicht war es gut und vielleicht war es nicht gut, aber auf alle Fälle haben wir haben das genossen, nicht? Auch wenn wir die letzten 5 Minuten nicht gesehen haben.
Und das lädt ja zum Zeitspiel dann auch ein, ne? Wenn dann die Balljungen nicht mehr da sind, dann ist ja keiner mehr da, der den Ball zurückbringt. Also da kann man dann schön den Ball in die Ränge kloppen.
Ja, es war ja folgendermaßen, es ist nicht so wie heute, nicht? Ich glaube, es waren ungefähr 5 Bälle, die für den Final bereit lagen. Und das waren Lederbälle, also kein Gummiüberzug, nichts wie die Bälle von heute, nicht? Die waren nach circa 10, 15 Minuten waren die ziemlich schwer, diese Balls, weil die haben das Wasser aufgesogen im Leder, nicht? Und das war eine Firma hier in der Schweiz, die Bälle gemacht hat. Und 2, 3 Jahre später ist eine Firma gekommen, die einen leichten so Gummiüberzug über die Bälle getan hat. Und dann sind diese Bälle immer mehr gekommen wie bis heute, nicht?
Heinz, kannst du dich erinnern, während des Spiels, wem du mal den Ball zugeworfen hast? Wenn du hinterm Tor saßt, musst du ja ab und zu den Ball auch bekommen haben, ne?
Ja gut, ja, da mussten wir zuerst den Ball mussten wir holen bei den Zuschauern, nicht? Und dann, meistens ist es der Torhüter gewesen, den du den Ball gegeben hast, nicht? Du hast das nicht so wie heute hin und her im 16-Meter-Raum, nicht?
Aber die Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben den Ball schon hergegeben. Du musstest da jetzt nicht drum kämpfen.
Ja, schon. Das war wichtig für, vor allem wenn du im deutschen Sektor warst, da kam der Ball schnell nach dem 2:0, oder? Das war klar.
Das glaube ich. Also, und wir nehmen auf jeden Fall mit, es war nicht nur ein großes Erlebnis, sondern es waren auch die alten, die schweren Bälle. Es war noch harte Arbeit, damals Balljunge zu sein.
Wir hatten nur circa 5 Bälle, nicht 20 Bälle wie heute, ne?
Ja, das ist dann weite Wege, die man gehen muss, auch als Balljunge.
Ja, schon, ja.
Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, wir sind hier schon wirklich mitten in diesem Spiel, mitten im Thema. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir dich ja auch noch hier sitzen haben.
Ich könnte Heinz einfach zuhören die ganze Zeit. Also, vor allen Dingen, das Spannende ist ja, so eine Bedeutung von so einem Fußballspiel lädt sich ja erst hinterher auf. Also man weiß ja erst jetzt oder in den Jahren danach, dass das Spiel, das Finale so eine Bedeutung hatte für Deutschland, aber auch für die Fußballwelt darüber hinaus. Aber offenbar war es für dich, Heinz, damals schon so bedeutsam, dass du jetzt jeden einzelnen Spielzug quasi nachzeichnen könntest. Das finde ich schon beeindruckend. Also muss die Atmosphäre damals ja schon so eine besondere gewesen sein, dass sich das so einbrennt alles.
Ja, sicher, ja. Das ist ganz klar für mich. Also jeder Zug konnte ich schon nicht mehr. Das wäre zu viel verlangt. Aber dieser entscheidende Zug, den habe ich natürlich schon im Gedächtnis. Da weiß ich genau, wie das gegangen ist. Nicht?
Luis, wie ist das für dich? Du warst ganz nah dran als kleiner Junge an diesem Wunder von Bern, aber eben als Schauspieler im Film damals und musstest dich ja damals total damit auseinandersetzen, mit diesem Spiel, mit der Bedeutung. Ich muss sagen, wir haben eben schon festgestellt, wir sind gleicher Jahrgang. Mhm. Ich in dem Alter, ich wusste, dass wir da mal Weltmeister geworden sind und ich wusste, dass es ganz schicke Trikots sind, aber mehr hatte ich damit jetzt erstmal nicht zu kriegen. Wie war das für dich, dich diesem Spiel zu nähern?
Ja, ich hatte natürlich auch überhaupt gar keine Ahnung. Ich war damals 11 und dann kam das Drehbuch und das Drehbuch war vielleicht anders auch als andere Drehbücher geschrieben sind, war schon extrem angereichert mit historischen Informationen sozusagen, auch mit Informationen über das Deutschland der Nachkriegszeit und so weiter. Also das hat schon mal so eine ganz gute Grundlage gebildet und dann durfte ich
relativ... Konntest du damit schon was anfangen über Deutschland und Nachkriegszeit? Wir waren 11 Jahre alt.
Ja, mit 11, 12, das ging schon. Also zumindest das Lesen macht ja dann noch nicht so viel mit einem. Was dann richtig viel mit mir gemacht hat, war, dass ich dann relativ schnell Spieler von damals treffen durfte, mit denen auch gekickt habe. Also ich habe mit Horst Eckel dann noch Bälle hin und her gekickt auf dem Platz. Und die haben halt erzählt von damals, ne? Und dann näherst du dich natürlich ganz schnell. Wenn Leute, die da selber auf dem Platz standen, die natürlich auch ihre ganz eigene Erzählung dessen haben, was da passiert ist und wie das passiert ist, dann habe ich mich da ganz schnell genähert. Und dann ist es an so einem Set ja so, das Stadion wurde quasi nachgebaut. Also das Wankdorfstadion wurde irgendwo bei Köln, glaube ich, war es, auf einem Feld nachgebaut. Nur die Tribünen waren halt eine Greenscreen, sagt man, eine Grünfläche, wo mit Computer dann die Zuschauer drauf montiert wurden. Aber sobald man in diesem Stadion auf dem Rasen stand, die ganzen Fußballer, da waren ja dann wirklich 22 Leute auf dem Platz, mit ihren Trikots, mit auch so einem schweren Lederball, dann hat man auf einmal so ein bisschen auch die Atmosphäre von damals gespürt. So habe ich es mir zumindest eingebildet und dann versucht, das auch so darzustellen.
Dieser Film hat ja so wie dieses Wunder von Bern, der hat ja tatsächlich dann auch einen großen Einfluss gab, würde ich sagen, auf die, ich hoffe, ich mache es jetzt nicht viel größer als es ist, aber es ist ein Film, ich sag mal so, es war ein Film, der Einfluss gehabt hat auf die deutsche Filmgeschichte, auch nochmal auf die Rezeption von 54 ja. Und es wäre jetzt nicht unwahrscheinlich gewesen, wenn wir in irgendeiner Abi-Klausur später über deinen Film hätten schreiben müssen.
Heinz, hast du den Film eigentlich je gesehen, Das Wunder von Bern?
Nein, das habe ich nicht gesehen. Ja,
ich schicke dir eine DVD zu, dann musst du dir den nochmal angucken und dann mir sagen, ob wir das irgendwie halbwegs akkurat dargestellt haben. Der Film war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der erfolgreichste Film der deutschen Nachkriegsgeschichte zu dem Zeitpunkt. Ist ja auch ein zweites Mal ins Kino gekommen, ich glaube 2006 nochmal, einfach so Reboot zur WM.
Gibt auch ein Musical.
Gab auch ein Musical, stimmt, ja. Und das ist ja schon interessant, dass Filme, ich glaube Lieder können das auch, Bücher vor allen Dingen natürlich, schon auch, genau wie du es beschreibst, ein historisches Ereignis ein Stück weit neu schreiben können oder in ein gesellschaftliches Gedächtnis das umschreiben. Ja. Und ich glaube, das hat Das Wunder von Bern, der Film, schon ein Stück weit gemacht und war ja auch zum ersten Mal ein Film, der sich sozusagen mit der Nachkriegsgeschichte Deutschlands auseinandergesetzt hat, vor dem Hintergrund von so einer Fußball-Weltmeisterschaft. Also eigentlich, der Film ging natürlich um diese Fußball-Weltmeisterschaft, aber ein großer Teil ging eigentlich auch darum, was war eigentlich dieses Deutschland 1954 oder in den Anfang der 50er Jahre. Und das war was, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir in der Schule zum Beispiel gar nicht behandelt haben. Also so ein man redet natürlich ganz viel über den Zweiten Weltkrieg, die Beginne, wie kam es dazu und dann die schlimmen Jahre. Aber nicht so sehr darüber, was war eigentlich dann im Nachkriegsdeutschland los. Und dann bin ich auch mit dem Film durch ganz viele Schulen getingelt. Wir haben dann immer so Diskussionen geführt, weil es ja eine ganz spannende Zeit war, in der Das Wunder von Bern damals, ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz dann auch so wahrgenommen hat, aber in Deutschland zumindest so zu so einem kollektiven Aufatmen geführt hat. Also zu auch einem, das war, glaube ich, so sagen es die Historiker zumindest, damals in den 1954, als Deutschland dann gewann, auch so ein Moment des Stolzes, Moment des Wir-Gefühls, des gemeinsamen Freunds und so weiter.
Es war wieder ein neues Selbstbewusstsein.
Ein bisschen Selbstbewusstsein
noch. Zu sich selbst finden und was haben, worauf man stolz sein kann.
Genau, ja. Und gab ja nicht ganz so viel, worauf man stolz sein konnte in Deutschland damals. Das hat es dann wieder ein bisschen hervorgebracht. Insofern, der Film hat das dann, glaube ich, ganz gut auch geschafft, das Gefühl so nachzuempfinden. Lag ganz viel daran, glaube ich, auch wie die Musik und so war. Es war so schon so dick aufgetragen zwischendurch, bombastisch gemacht. Aber vielleicht hatte der Film so einen kleinen Einfluss darauf, wie wir Das Wunder von Bern jetzt retrospektiv sehen.
Mhm. Heinz, wie war denn die Wahrnehmung von Deutschland in der Schweiz? Ich meine, als Elfjähriger hast du wahrscheinlich irgendwie eine grobe Idee gehabt, okay, das ist das große Nachbarland, das große Tal da im Norden von uns. Und jetzt hat Luis ja gerade dieses Selbstverständnis, dieses sich wandelnde Selbstverständnis beschrieben. Mich interessiert da jetzt natürlich die Wahrnehmung von außen. Wie hat man als Schweizer auf Deutschland während dieser oder vor dieser WM und dann nach dieser WM geschaut?
Ja, ich glaube, als Junge kannst du das schlecht beschreiben. Mit diesen Problemen hatten wir eigentlich nicht zu kämpfen, Gottlob nicht zu kämpfen. Aber in älteren Jahren schon, nicht? Da hast du das wirklich geschätzt und du hast dir überlegt, wenn du 20 bist, ja, das war eigentlich gut, das war ein guter Anfang für die deutsche Nation und so. Aber als Junge hast du das nicht mitbekommen, hier in der Schweiz, nicht? Heutzutage kann ich sagen, das war vielleicht schlecht, aber vielleicht war es auch gut als Elfjähriger, dass wir das nicht so konfrontiert wurden, wie es effektiv war, nicht? Aus diesem Grund kann ich da kann ich nicht so viel erzählen. Nein.
Ja, ich finde ja, das Spannende daran ist, dass es auch so ein bisschen zu deiner Anfangsfrage, warum ist Fußball mehr als nur so ein Spiel? Und ich glaube, da ist vielleicht das Wunder von Bernd von damals steht vielleicht exemplarisch dafür, ja, weil es ein bisschen was mit einer Gesellschaft gemacht hat. Ich glaube, manchmal überhöhen wir Fußball auch. Aber damals war das, glaube ich, schon so ein Moment, der auch eine gesellschaftliche Veränderung mit sich gebracht hat und ja auch eine ganz große Veränderung für die Spieler von damals. Die hatten es ja auch nicht alle leicht danach. Also Helmut Rahn, der das Siegtor ja geschossen hat, ist ja so abgefeiert worden dann in Deutschland. Und das ist ihm ja ein bisschen zu Kopf gestiegen und man hat ihn dann irgendwann leider nur noch auf Bartischen und sonst wo gesehen, weil das muss ja für die Spieler einfach so ein bombastisches Erlebnis gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wie man sowas verarbeitet im Nachhinein. Ne?
Klar, also ich meine, wenn wir in die jüngere Vergangenheit schauen, auch das Tor von Mario Götze, da gab es jetzt auch gerade wieder ein Interview, wo er sagte, klar, natürlich, dieses Tor hätte er immer wieder geschossen, aber es wäre schon schön gewesen, das vielleicht am Ende der Karriere und nicht am Anfang zu machen. Klar, also für alle, die damals auf dem Platz standen, war es das größte Erlebnis im Leben überhaupt. Und es war klar, okay, von hier aus passiert nichts Größeres mehr. Das interessiert mich natürlich dann jetzt auch bei dir, Heinz. Du arbeitest schon lange für die Young Boys Bern, bist dem Fußball immer verbunden geblieben, warst es schon vor deinem 11. Lebensjahr. Was war denn für dich der größte Moment im Fußball in deinem Leben?
Das ist keine sehr gute Frage, nicht? Ist auch ein bisschen schwierig zu beantworten. Wir haben 32 Jahre mit unserem Verein gewartet, bis wir wieder Schweizer Meister wurden. Und dann hat es innerhalb von ein paar Jahren, wurden wir viermal Meister nacheinander. Das Jahr sind wir zum fünften Mal wieder geworden. Und das hat sich komplett verändert. Oder wenn Leute von dazumal wiederkommen und ein Spiel anschauen. Die verstehen das Spiel manchmal gar nicht mehr. Erstens ist das Spiel schneller geworden, es ist athletischer geworden, es wird anders aufgezogen. Es geht um sehr viel Geld, nicht? Das ist ganz klar heute. Das hat man dort gar nicht gekannt. Vielleicht, ich weiß nicht, als Junge hat es vielleicht einmal in der Woche Äpfel gegeben oder auch bei uns nicht. Ich mache mich noch besinnen, als meine Mutter das erste Mal Bananen gekauft hat. Ich wusste gar nicht, was das ist. Nicht? Wir haben Bananen nicht gekannt. Auch wir nicht hier in Bern. Nicht? Aber das ist sehr schwer zu beschreiben. Jetzt leben wir in einer anderen Zeit, aber vielleicht kann man auch ein bisschen mehr Demut um den Tag bringen. Aber das sage ich heute mit 80 Jahren nicht.
Das finde ich spannend, weil dieses Gefühl, was Heinz, du ja beschreibst, dass der Fußball so ein bisschen so eine Hyperkommerzialisierung durchgemacht hat und sich vielleicht so ein bisschen, du beschreibst es dann mit ein bisschen mehr Demut, könnte dem Ganzen gut tun. Das ist ja ein Gefühl, was wir, glaube ich, alle so ein bisschen kennen. Also wenn man sich das Champions-League-Finale anguckt und dann ist da vorher irgendwie so eine Super Bowl-Halftime-Show mit Lenny Kravitz und keiner weiß, was soll das hier eigentlich, spielt die Hymne und lass uns Fußball gucken. Das Gefühl kann ich total nachvollziehen, dass sich dieses, also ich bin kein Fan von früher war alles immer besser, so meinst du es ja auch nicht, aber schon so, dass das Puristische am Fußball dann doch ein bisschen verloren geht in letzter Zeit und vielleicht Demut oder ein bisschen mehr puristisch an den Fußball rangehen, dem Sport auch mal wieder ganz gut tun würde.
Wobei ich das interessant finde, da würde ich einhaken und vielleicht den Haken positiv drehen, bei all der Kommerzialisierung, die passiert und die problematisch ist, habe ich das Gefühl, das Spiel selbst ist immer das Spiel. Und das pure, mein Gefühl ist, ich brauche das drumherum überhaupt nicht. Ja. Aber das drumherum, wenn Anpfiff passiert, dann ist Anpfiff. Und wenn Abpfiff passiert, dann ist auch wieder vorbei. Und das, was dazwischen passiert, das wird in meinen Augen und nach meinem Gefühl, wenn ich im Stadion bin, das sind meine 90 Minuten. Und die hat bisher auch diese Kommerzialisierung noch nicht geschafft, mir kaputt zu machen.
Nee, kaputt zu machen gar nicht. Ich glaube, da braucht es richtig viel, um Fußball kaputt zu machen. Also Fußball lässt sich nicht so einfach kaputt kriegen. Auch das reicht ja in die 90 Minuten schon rein. Also das ist nicht nur Kommerzialisierung, sondern auch Technologie natürlich, Video Assist, also Videoschiri, all sowas macht schon das Spiel jetzt nicht spannender, würde ich mal sagen. am Ende sind es die 90 Minuten oder jetzt ja dann manchmal 103 Minuten mit irgendwie absurd langer Nachspielzeit, die dieses Spiel besonders machen, und das Vor und Danach und das Drumherum lässt sich halt nicht ganz so einfach ignorieren, finde ich immer. Aber am Ende sind es natürlich die 90 Minuten, die Spaß machen, eh klar.
Wir sprechen über die Kommerzialisierung und wie sich da vieles verändert hat, wie immer mehr Geld reingekommen ist. Und wir hatten natürlich diese Weltmeisterschaft in Katar, über die schon ganz, ganz viel gesprochen wurde. Und ich glaube, das Thema brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen. Viel interessanter ist natürlich, wir haben aktuell eine Europameisterschaft in Deutschland. Und nachdem natürlich auch gerade zu Katar viel Kritik aus Deutschland kam, geht es natürlich jetzt auch darum zu zeigen, okay, was können wir denn herausstellen? Was können wir denn zeigen? Was ist denn das Positive und das Verbindende am Fußball und an einem solchen Turnier? Insofern, bevor ich zu dir komme, Luis, auch da wieder die Frage an dich, Heinz. Was erwartest du denn von dieser Europameisterschaft? Was kann und was sollte sie erfüllen?
Also ich erwarte von dieser Europameisterschaft, dass wieder das Spiel mit dem Ball im Vordergrund steht, nicht? Das ist Punkt Nummer eins, dass von mir aus schöne Tore fallen. Ja, das bringt das erste sicher mit sich, dass Mannschaften besser sind oder schlechter sind. Das gibt es immer wieder, oder einen besseren Tag haben oder einen schlechteren Tag. Aber im Großen und Ganzen bin ich überzeugt, dass die Deutschen diese Europameisterschaft so gestalten wie der letzte große Anlass. Ich weiß nicht, ob man das Märchen wieder kann nennen, aber auf alle Fälle, ich wünsche mir das als Zuschauer am Fernsehbildschirm in der Schweiz. Das wünsche ich mir, dass ich gute Spiele sehe. Das ist das Größte für mich. Ja. Das ist vielleicht die letzte Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft für mich, man weiß nicht. Aber das wünsche ich mir, dass ich schöne Spiele sehe. Ja.
Was erwartest du von der Schweiz? Was ist drin?
Diese Frage möchte ich nicht beantworten.
Luis, wie ist es bei dir? Was erwartest du von diesem Turnier? Ja, einerseits sportlich, aber was ist vielleicht auch die gesellschaftliche Verantwortung in Deutschland, aber auch in Europa? Ne? Wir haben gerade ein Europa, was gleichzeitig auseinanderdriftet und irgendwie enger zusammenwachsen muss.
Ich glaube, für Europa wäre es ein bisschen hoch aufgehangen. Mein erster Wunsch natürlich, da gehe ich komplett mit Heinz mit, gute Spiele, guten Fußball. Das ist das Mindeste, was Fußball leisten kann und muss, und auch diese Europameisterschaft. Was, glaube ich, aber nicht zu unterschätzen ist, ist, dass wir ein super Wahljahr haben. Also wir haben noch vor uns 3 Landtagswahlen, ganz viele Kommunalwahlen, 3 extrem schwierige Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und da glaube ich schon, dass so eine Europameisterschaft auch eine Stimmung deutlich mit beeinflussen kann. Also wenn wir wieder so eine Stimmung haben wie beim Sommermärchen 2006, die ja auch nicht in allen Facetten nur positiv war, aber die trotzdem schon so ein bisschen was Euphorisches hatte für die allermeisten, dann wirkt sich das, glaube ich, genauso auch auf eine Stimmung in der Wahlkabine aus, wie wenn nicht so eine euphorische Stimmung zustande kommt. Insofern ist das, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen. Ich hoffe einfach, dass Deutschland sich als irgendwie weltoffen zeigt, alle die Gäste, die aus ganz Europa und der ganzen Welt ja ehrlicherweise kommen, hier willkommen heißt. Auch im Stadion die Stimmung gut ist, ohne dass da der Fußball zurückstecken müsste, sondern Deutschland, um deine Anschlussfrage direkt mit zu beantworten. Ich über Deutschland, das deutsche Team kann ich ganz selbstbewusst reden, Heinz, im Gegensatz zu du mit der Schweiz. Das Coole an der Mannschaft jetzt ist, ob die jetzt bis ins Halbfinale kommen, weiß ich gar nicht. Müssen sie vielleicht auch gar nicht. Auch beim Sommermärchen sind sie nicht ins Finale gekommen. Ins Halbfinale. Das Coole an dieser Mannschaft ist, irgendwie wirken sie zumindest, und ein paar von denen kenne ich ja auch, gute Jungs, die das Herz am rechten Fleck haben, die sich auch nicht zu schade sind, politisch mal zu äußern und auch irgendwie klar Stellung zu beziehen. Das war in der Vergangenheit, glaube ich, nicht immer so. Es gab auch Nationalmannschaften in Deutschland, die eher so die Haltung hatten, Fußball hat nichts mit Politik zu tun und wir halten uns aus allem raus, was, glaube ich, eine sehr bequeme Haltung ist, die heute gar nicht mehr geht. Und insofern hat diese Mannschaft, glaube ich, die besten Voraussetzungen, in diesem Sommer auch gesellschaftlich dieses Land vielleicht so ein bisschen, ein kleines Stück wieder zusammenzubringen.
Absolut, das glaube ich auch. Also es ist eine Mannschaft, die aus ganz unterschiedlichen Charakteren besteht, eine Mannschaft, die aus Menschen besteht, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben. die aber jetzt zeigen kann und auch schon gezeigt hat in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, eben, dass man eben gemeinsam was schaffen kann und vor allen Dingen gemeinsam eine gute Zeit haben kann. Und das nicht nur auf dem Platz, sondern eben alle gemeinsam in Deutschland, in der Schweiz, in Europa.
Es macht doch total Bock, den zuzugucken. Also das ist ja auch, da auch das Absurde im Fußball. Julian Nagelsmann fängt an, verliert irgendwie 2 Spiele, die Stimmung ist komplett im Eimer. Dann gewinnt er auf einmal wieder 2 Spiele mit der Mannschaft und alle sind wieder gut drauf. Und es macht doch einfach Spaß, denen auf dem Platz zu gucken, weil die spielen auch cool, echt coolen Fußball. Also da ist viel drin, diese Europameisterschaft.
Wir werden das Ganze weiterhin verfolgen. Aber jetzt müssen wir natürlich von Heinz, haben wir es gehört, Young Boys Bern, durch und durch. Du bist in Hamburg aufgewachsen, du bist in Berlin. Da gibt es jeweils 2 Vereine, von denen man Fan sein kann. Sogar ein paar mehr. Was ist dein Club?
Ja, ich lebe schon auch noch in Hamburg und Berlin und Köln. Also ich pendel zwischen den 3 Städten in der Woche immer. In Berlin bin ich gerne in beiden Stadien, so oft es geht, also bei Union, aber auch bei Hertha. In Hamburg bin ich öfter bei St. Pauli, da ist auch meine Sympathie. Ich glaube, aus so einer kleinen Rebellion heraus, weil in meiner Schulklasse waren alles HSV-Fans und dann habe ich irgendwann entschieden, nee, wenn in Hamburg, dann ist mein Verein irgendwie St. Pauli. Aber mein eigentliches Herz schlägt biologisch bedingt, da wurde ich reingeboren sozusagen für den FC Schalke 04. Das ist ein echter, ehrlicher Arbeiterverein. Nicht mehr gesponsert von Gazprom. Jetzt geht alles.
Ich erinnere mich an das Gespräch mit deinem Vater. Stimmt. Da war ja was. Aber das wird ja eine geile Zweitligasaison dann für dich.
Ja, ey, ich fand die letzte Zweitligasaison spannender als die erste. Da waren geile Spiele dabei. Ich war auch echt relativ viel im Stadion. Insofern, ich habe gar nichts gegen die zweite Liga. Also, würde mir natürlich wünschen, dass wir irgendwann auch wieder in der ersten spielen, aber so wie es aussieht, dauert das erstmal ein paar Jahre und ein paar weitere Saisons noch, bis wir da wieder oben mitspielen. Ne? Leider.
Heinz, von dir haben wir keine ganz klare Antwort gekriegt, was denn jetzt dein schönstes Erlebnis neben dem Platz war. Es war diese Phase der großen Titel von Young Boys Bern. Was war denn dein schönstes Erlebnis für dich auf dem Platz?
Ja, auf dem Platz war ganz sicher der Titel nach 32 Jahren, nicht? Das ist unvergesslich, was hier in Bern los war. Mit dem Umzug durch die Stadt zum Bundesplatz und die Fans alle. Und alle Leute waren glücklich und froh und haben dort beim ersten Titel haben sie gemerkt, dass Young Boys wieder etwas war. Vorher hatten wir vielleicht manchmal 4000 Zuschauer, da waren wir schon glücklich, nicht? Und jetzt, in der jetzigen, also in der vergangenen Saison, hatten wir praktisch jedes Spiel ausverkauft mit 31.000, nicht? Fast so gut in Zuschauerzahlen wie St. Pauli, nicht? Die können 2 oder 3 Mal verlieren, die haben das Stadion gleichwohl voll. Oder Union Berlin ist auch so. Und ich finde das wirklich gut, wenn es schlecht geht. Dann musst du zu einem Verein stehen, was es auch ist, nicht? Und ich bin leidenschaftlicher Fan vom Sonntagmorgen Doppelpass. Kennen Sie den Doppelpass? Nehme ich an, nicht?
Ja, klar.
Und dann schaue ich, wenn es irgendwie geht, schaue ich den gehen. Immer und immer wieder. Das Fazit von dieser Geschichte ist, brauche nicht zur Kirche zu gehen.
Sehr schön. Und da haben wir natürlich auch mit der Meisterschaft nach 32 Jahren das Schweizer Wunder von Bern. Luis, wie ist es bei dir? Größtes Erlebnis neben dem Platz?
Ich habe so viele tolle Erlebnisse neben dem Platz im Fußball gehabt. Ich war bei der Europameisterschaft in Portugal bei relativ vielen Spielen. Mein Papa und ich zusammen waren wir da und haben uns reingeschlichen. Und damals war ich noch sehr jung, waren diese aus Gas Tröten waren verboten. Aber mich haben die irgendwie nicht richtig kontrolliert. Ich hatte eine Gaströte mit im Stadion. Und dann mein Vater war es komplett peinlich, aber ich habe die ganze Zeit einfach mit der Tröte im Stadion rumgetrötet. Und irgendwann bekamen wir, damals noch SMS, glaube ich, dass der Kommentator im Fernsehen halt sagte, irgendein Fan hat hier so eine nervige Tröte und trötet die ganze Zeit im Stadion. Und das war ich. So stolz habe ich mich lange nicht gefühlt.
Kinderbüro.
Genau, Kinderbüro. Nein, es gibt ganz, ganz viele Erlebnisse, die auch gar nicht vielleicht mit Stadion unbedingt zu tun haben, die mich aber an Fußball immer erinnern. Also das kann einerseits sein, ich bin mit Freunden auf einem Roadtrip im Auto unterwegs und wir hören im Radio Bundesliga-Konferenz und es ist super emotional und wir freuen uns. Das ist aber genauso auch, wie Fußball immer wieder dafür gesorgt hat, dass ich Menschen, neue Menschen kennengelernt habe, egal wo ich hinkomme. Ja? Also das ist ja das Tolle an Fußball, wenn man in ein anderes Land kommt und man hat einen Ball dabei oder man findet irgendwo einen Ball und fängt an zu kicken. Einfacher geht's nicht, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist das schöne Vehikel. Und auf dem Platz würde ich sagen, vielleicht nicht schönstes Erlebnis, aber einprägsamstes war auf Schalke. Ich glaube, ausverkauft, 60.000 Leute im Stadion. Wir sollten fürs Wunder von Bern, mein Vater und ich, Werbung machen und waren dann auf dem Platz, auf dem Rasen, wurden interviewt vom Stadionsprecher und ich war mitten in der Pubertät, 12 oder 13, und dann sagt der Stadionsprecher, Luis, also du spielst ja auch Fußball, und ich hab warum auch immer dann gesagt, nö, ich spiele Tennis, und dann haben 60.000 Schalke-Fans angefangen zu buhen. Ja, das war schon zumindest vielleicht nicht das schönste, aber eindringlichste Erlebnis, was ich hier auf dem Platz hatte.
Einmal schön von allen Fans des eigenen Teams ausbuhen lassen.
Genau.
Ach, sehr schön. Damit sind wir langsam am Ende angekommen von unserer Runde. 70 Jahre Wunder von Bern. Spätestens dann in 5 Jahren treffen wir uns hier wieder gemeinsam und holen noch 2, 3 andere Leute dazu und schauen, wie es nach 75 Jahren aussieht. Jetzt schauen wir aber erstmal diese Europameisterschaft gemeinsam zu Ende. Ihr natürlich auch. Und dann hören wir uns alle hoffentlich bald wieder. Vielen Dank, Heinz. Vielen Dank, Luis.
Vielen Dank, Nils. Danke. Und danke, Heinz.
Danke Ihnen. Besten Dank aus Bern.
Ich schicke dir eine DVD zu und dann sprechen wir uns nochmal.
Danke vielmals. Spielst du dann immer noch Tennis?
Ich spiele immer noch Tennis, aber lieber spiele ich Fußball natürlich.
Ja, das war's auch schon wieder. 70 Jahre Wunder von Bern, Sonderfolge, mehr als ein Spiel. Sepp Herberger und seine Jungs, das ist schon verrückt, wie ein Spiel uns so lange beeinflussen kann und offensichtlich auch heute noch beeinflusst. Ich glaube, das haben wir heute gemerkt. Und ich glaube, das nehmen wir somit auch für die nächsten EM-Spiele. Wenn ihr neben all dem Fußball Lust habt, dann auch nochmal neben den Spielen in alte Folgen von uns reinzuhören, dann macht es doch gerne. Wir haben die eine Folge angesprochen mit Luis Vater, mit Peter Lohmeier, der war zu Gast, warum wir vom Fußball nicht loskommen. Da haben wir ja über die Entwicklung im modernen Fußball gesprochen, über das 11-Millimeter-Festival. Und ja, was eigentlich das Faszinierende an diesem Sport und an diesem Kulturereignis ist. Dann natürlich, Bayer Leverkusen ist deutscher Meister. Ich erinnere mich, wie wir im letzten Winter mit Simon Rolfes zusammengesessen haben und ich ihm gesagt habe, Bayer Leverkusen, das steht für mich für schönen und erfolgreichen Fußball. Und als Reaktion sind sie deutscher Meister geworden. Gern geschehen, Simon Rolfes. In die Folge könnt ihr natürlich auch nochmal reinhören. Vor dem Anstoß sind wir alle gleich, heißt sie. Und wenn ihr Luis nochmal hören wollt oder vielleicht sogar die andere Tröte von der Europameisterschaft 2004, dann hört in unsere Folge mit Otto Rehhagel rein, wo er nochmal nicht nur über diese Europameisterschaft und den Erfolg der Griechen spricht, sondern über all seine Riesenerfolge, die er in seinem Leben als Trainer und als Mensch gesammelt hat. Also, gibt viel zu tun, viel zu hören. Das Wichtigste aber, macht euch erstmal einen schönen Sommer, abonniert den Podcast für die nächsten Sonderfolgen und macht's gut. Tschüss.
Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftungen, ist eine Produktion von Maniac Studios.